Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
Wissenschaft DRS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon begrüßt Sie Odette Frey. Heute erfahren Sie bei uns etwas über den Quantencomputer.
Falls wirklich ein solcher Rechner gebaut werden könnte, dann könnte man damit Probleme lösen, für die man heute das Alter des Universums verwenden müsste, um eine Lösung zu finden. Aber mit so einem Quantenrechner könnte man dieses Problem in einigen Stunden oder Minuten lösen.
Ein revolutionärer Rechner und ein ungewöhnlicher Forscher. Der Quantenforscher Dominik Zumbühl ist erst 33 Jahre alt und schon Professor. Wir haben ihn im Rahmen unserer Sommergespräche besucht und uns auch sein Labor zeigen lassen. Das Gespräch mit Dominik Zumbühl hören Sie im zweiten Teil der Sendung. Zuerst widmen wir uns einem ungeliebten Gefühl, der Angst. Zwar warnt sie uns vor gefährlichen Situationen und ist deshalb lebenswichtig, doch einige Menschen leiden an übertriebener Angst. Eine Angst, die sie im Alltag stark behindert. Solche Angststörungen, wie zum Beispiel soziale Phobien oder Panikattacken, gehören heute zu den häufigsten psychischen Störungen überhaupt. Bei der Entstehung von Angst im Gehirn spielt der sogenannte Mandelkern eine wichtige Rolle. Forscher am Friedrich-Miescher-Institut in Basel haben nun herausgefunden, dass dieser Mandelkern auch daran beteiligt ist, wenn Angst abflaut. Sie haben also so etwas wie einen Angstschalter gefunden, ein Schalter, der an- und abgestellt wird. Diese Entdeckung könnte zur Entwicklung von besseren Medikamenten gegen die verbreiteten Angststörungen beitragen. Pascal Bieber berichtet.
Der Mandelkern ist eine kleine Struktur im Innern des Gehirns. Dass dieser Mandelkern eine wichtige Rolle spielt, wenn Ängste erworben werden, wissen Neurowissenschaftler schon seit einiger Zeit. Doch nun hat ein Forscherteam um Andreas Lütti vom Friedrich-Miescher-Institut für biomedizinische Forschung in Basel in Experimenten mit Mäusen zeigen können, der Mandelkern oder die Amygdala, wie die Struktur auch genannt wird, ist auch wichtig für das Hemmen von Angst.
In unserer Studie konnten wir zeigen, dass im Mandelkern der Amygdala nicht wie bis anhin angenommen nur Nervenzellen sind, die für die Generierung von Furchtverhalten wichtig sind, sondern dass es eine kleine Population von Nerven gibt, die wichtig sind dafür, die Furchtantwort wieder zu unterdrücken.
Im Mandelkern scheint also nicht nur der Schalter zu liegen, um Angst anzuschalten, sondern auch jener, um Angst wieder auszuschalten. Das haben die Forscher mit einem sogenannten Konditionierungsexperiment herausgefunden. In diesem Experiment lernt eine Maus, dass immer dann, wenn ein bestimmter Ton erklingt, ein leichter Stromstoß folgt. Nach dieser Lernphase genügt der Ton, damit die Maus vor Furcht erstarrt. In einer zweiten Phase hört die Maus nun den Ton 20 oder 30 Mal, ohne dass ein Stromstoß folgt. Das Tier lernt also, dass der Ton keine negativen Konsequenzen mehr voraussagt. Diese Phase nennt man Löschung oder Extinktion.
Wir gehen davon aus, dass dies dadurch möglich wird, dass diese spezielle Population von Nervenzellen in der Amygdala, die sogenannten Extinktionsneurone, angeschaltet werden.
Nun haben Andreas Lütti und seine Kollegen mit Mäusen geforscht. Wie gut aber lassen sich die Resultate, die in der Fachzeitschrift Nature publiziert wurden, auf den Menschen übertragen?
Es ist so, dass die neuronalen Mechanismen des emotionalen Lernens und insbesondere des Furchtlernens sehr gut übertragbar sind vom Tier auf Mensch. Dies sehr wahrscheinlich darum, weil die Furcht und Emotionen im Generellen eine sehr wichtige Rolle einnehmen im Leben eines jeden Lebewesens.
Wenn also die Forschung von Andreas Lütti auf den Menschen übertragen werden kann, könnten sich daraus wichtige Konsequenzen für angstlösende Medikamente ergeben. Denn viele dieser Medikamente wirken unter anderem auf den Mandelkern.
Medikamente, die bei Angststörungen zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel Benzodiazepine, Valium ist Ihnen sicher ein Begriff, legen im Prinzip die ganze Amygdala lahm. Abgesehen von vielen anderen Nebenwirkungen, die solche Medikamente haben können, kann ein Problem sein, dass zwar die Angst unterdrückt wird, es aber auch gleichzeitig verhindert, dass Extinktionslernen, was ja eigentlich dann wirklich ursächliche Änderung des Verhaltens entspricht, eben auch verhindert wird.
Dieser Schluss dass mit angstlösenden Medikamenten auch die Angstlöschung im Mandelkern verhindert wird, ist aber vorerst noch spekulativ. Rainer Rupprecht, Professor für Psychiatrie an der Ludwig-Maximilian-Universität in München, mahnt zur Vorsicht.
Zumindest kann man nicht den Schluss ziehen, dass Medikamente, sofern sie überhaupt die Amygdala dämpfen, dann auch die Extinktion der Angst behindern und deswegen ungünstige Effekte haben. Das ist einfach nicht belegt und müsste untersucht werden.
Auch wenn also noch keine direkten Anwendungen aus der Mäuseforschung abgeleitet werden können, längerfristig könnte die Entdeckung des Angstschalters im Mandelkern durchaus erfolgsversprechend sein. Rainer Rupprecht:
Es wäre natürlich hochinteressant zu sehen, kann man zum Beispiel spezifischere Medikamente entwickeln, die zum Beispiel die Angstentstehung behindern, die Extinktion aber nicht. Aber das ist natürlich noch in ferner Zukunft.
Ein wichtiger Schalter, der Angst reguliert, scheint also gefunden. Doch wie man ihn kippt, muss vorerst offen bleiben.
Das war ein Bericht von Pascal Bieber. Und damit zu den Nachrichten der Woche aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik. In einem Kuhstall in Bayern werden Krebsmedikamente produziert. Die Kühe, Stiere und Kälber, die dort in Reih und Glied stehen, gehören der deutschen Biotech-Firma Argo Biogen. Es sind natürlich keine gewöhnlichen Kühe. Ihre Gene wurden von Gentechnologen so verändert, dass die Tiere einen menschlichen Antikörper herstellen. Dieser Antikörper soll, so die Hoffnung der Biotech-Firma, einst gegen Hirn- und Hautkrebs bei Menschen eingesetzt werden. Gewonnen werden die Antikörper aus dem Blut der Tiere. Solch genetisch manipulierten Nutztiere, zu denen auch Ziegen, Kaninchen und Schafe gehören, gelten als praktische Medikamentenfabriken. Denn in ihren Körpern lassen sich auch komplizierte biologische Moleküle äußerst preisgünstig herstellen. Mehrere solche Bauernhofmedikamente sind bereits in fortgeschrittenen Studien an Patienten oder gar schon auf dem Markt. Im südlichen Afrika erhalten die meisten HIV-Infizierten noch immer keine AIDS-Medikamente. Ein Grund für diesen Missstand ist die verbreitete Annahme, dass diese komplexe Therapie in ärmlichen Weltgegenden nicht funktioniert und es sich deshalb nicht lohnt, die teuren Medikamente dort überhaupt zur Verfügung zu stellen. Doch diese Annahme ist falsch. Zu diesem Schluss kommt nun eine Studie der Universität Bern. Die Forscher des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin verglichen nämlich den Behandlungserfolg bei 2000 südafrikanischen Township-Bewohnern mit jenem bei Schweizer HIV-Infizierten. Die Forscher fanden keine relevanten Unterschiede. Ob Schweiz oder Südafrika, die AIDS-Medikamente waren äußerst wirksam. Zu denken geben die Resultate jedoch für die Situation in der Schweiz. Denn hierzulande wird ein viel teureres und komplizierteres Medikamentenregime angewendet als in Südafrika. Da die Therapieerfolge vergleichbar sind, bedeutet das, dass die Schweizer HIV-Patienten möglicherweise zu aufwendig therapiert werden. Das Gesundheitssystem wird also hierzulande möglicherweise mehr belastet als nötig. Im Internet kann man zum Parlamentarier gewählt werden. Und zwar zu einem der 120 Abgeordneten des ersten Europäischen Wissenschaftsparlaments. Dieses Parlament wurde von der Technischen Hochschule in Aachen aus der Taufe gehoben. Auf der Traktantenliste steht ein Thema, nämlich die Energiezukunft Europas. Wer jetzt auf die Website www.wissenschaftsparlament.eu geht und in einem Online-Forum mitdiskutiert, hat Chancen, von den anderen Usern in dieses Parlament gewählt zu werden. Und wer gewählt wird, der reist im Herbst nach Aachen an die zweitägige Session des Wissenschaftsparlaments. Das Ziel dieser Session ist eine sogenannte Aachener Erklärung. Diese hat zwar keinerlei bindenden Charakter, soll aber als Empfehlung an EU-Verantwortliche abgegeben werden. Wer mit seinen eigenen Parlamentariern in Sachen Energie also nicht zufrieden ist, hat jetzt die Chance, es besser zu machen. Schweizer Teilnehmer sind bei dem europäischen Projekt willkommen. Hier nochmal die Adresse: www.wissenschaftsparlament.eu. Sie hören Wissenschaft DRS2, Ihr wöchentliches Hörfenster in die Welt der Forschung. Und jetzt zu unserer Sommerserie. Bis Ende August besuchen wir Forscherinnen und Forscher in der Schweiz. Forscherinnen und Forscher, die entweder am Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere stehen oder aber auf eine solche zurückblicken können. Welche Erfahrungen ziehen sich durch die Laufbahnen arrivierter Forscher und Forscherinnen? Welche Hoffnungen setzen junge Wissenschaftlerinnen in ihre Karriere? Diesen und anderen Fragen gehen wir in den Gesprächen nach. So auch heute mit dem Physiker Dominik Zumbühl. Mit seinen 33 Jahren ist er einer der jüngsten Professoren der Schweiz. Nach dem Studium an der ETH hat er einen regelrechten Blitzstart hingelegt. Er doktorierte im kalifornischen Stanford, forschte in Harvard und am Massachusetts Institute of Technology und ist jetzt bereits seit 2 Jahren Professor für Experimentalphysik an der Universität Basel. Sein Forschungsgebiet, das ist klein, sehr klein sogar, genauer gesagt einige wenige Atome groß. Denn sein Thema ist die Quantenphysik. Das ist die Wissenschaft, die untersucht, was zwischen einzelnen Elementarteilchen geschieht. Eines der Ziele dieser Forschung von Dominik Zumbühl ist der Quantencomputer. Das ist ein Computer, der dereinst mit Bausteinen in Atomgröße funktionieren soll und dabei unvorstellbar schnell rechnen soll. Für diese Forschung hat der junge Professor vor kurzem vom Europäischen Forschungsrat in Brüssel 1,5 Millionen Euro zugesprochen bekommen. Patrick Tschudin hat Dominik Zumbühl besucht.
Dominik Zumbühl, wir sind hier bei Ihnen in Ihrem Büro. Wir machen uns dann auch noch auf den Weg in das Labor. Wie sieht ein normaler Arbeitstag aus von Professor Dominik Zumbühl? Gibt es einen normalen Arbeitstag?
Ja, ist eigentlich sehr vielseitig. Also es besteht einerseits aus Sitzungen mit den Mitarbeitern, Doktorandinnen und Doktoranden. Da besprechen wir die Projekte, wie sie laufen, was wir herausgefunden haben. Da stellt sich offene Fragen immer wieder. Wie packen wir die an? Wie machen wir weiter? Was ist der nächste Schritt? Das ist ein Teil des täglichen Arbeitsablaufes. Dann während dem Semester gibt es auch die Vorlesungen, die ich halten muss, typischerweise eine Vorlesung pro Semester, und da muss ich mich einerseits vorbereiten und dann auch hingehen und die Vorlesung halten, und das ist eine der Sachen, die das ein bisschen vielseitig machen. Ich meine, der Austausch mit den Studenten ist auch oft sehr interessant, und dann verbringe ich auch einen Teil meiner Zeit im Labor selbst, wo ich auch versuche mitzuforschen und meine Ideen und meinen Input einzubringen. Und also ich würde sagen, das ganze Bild gestaltet sich eigentlich sehr, sehr vielseitig und ist also das Gegenteil von monoton.
Was sind denn Ihre Arbeitsinstrumente? Also Sie haben es davon gehabt, einerseits das Labor, wo Sie arbeiten, dann hat es aber hier auch relativ klassisch in Ihrem Büro eine schwarze Schiefertafel, wo Sie mit Kreide drauf rumrechnen. Ist das auch eines Ihrer Arbeitsinstrumente?
Absolut, also wir besprechen Ideen, die kann man auf der Wandtafel besser gestalten und besser erklären, und das ist sicher ein Teil des Arbeitsgebietes, aber auch im Labor, wo wir die Messungen machen. Dazu kommt der Reinraum, wo wir unsere Proben herstellen. Das sind Nanostrukturen, dazu braucht es spezialisierte Geräte, um diese sehr, sehr kleinen Objekte herzustellen, und hier im Haus bewegen wir uns zwischen diesen drei Zentren eigentlich hin und her, und das ist der Ort, wo wir die Arbeit eigentlich verrichten.
Wo geschieht hier Erkenntnis?
Ja, eigentlich überall. Die Erkenntnis ist eigentlich dann, sag jetzt mal, die Summe aus all diesen Teilen, die eigentlich ein Bild wie ein Puzzle zusammenstellen. Man muss die Proben herstellen, dann charakterisieren und messen wir die aus. Dann die Messdaten müssen verstanden werden und interpretiert werden und führen zu neuen Fragestellungen, die vielleicht dann zu einer neuen Messung führen, und die ist dann vielleicht konsistent mit einer Hypothese, die wir gemacht haben, oder vielleicht auch inkonsistent, dann müssen wir eine neue Hypothese machen. Und naja, destilliert eigentlich dann wird die Erkenntnis in Veröffentlichungen, die wir publizieren. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Teil der Arbeit, diese Veröffentlichungen zu schreiben und dann einzureichen. Und das Produkt eigentlich unserer Arbeit sind diese Veröffentlichungen, ja.
Ich habe nachgesehen, und die jüngste Publikation, die ich da gefunden habe, mit meinen Mitteln, die, wo Sie auch Co-Autor sind, trägt den Titel Fractional Quantum Hall Effect in a Quantum Point Contact at Filling Fraction 5/2.
Five halves.
Ja. Five halves. Worum in aller Welt geht es da?
Ja, da geht es um eigentlich die Untersuchung eines neuartigen, interessanten Zustandes, eine Art von Materie, die in der Natur sehr einzigartig ist. diese Eigenschaften von diesem Zustand zu erforschen, das ist eigentlich das Ziel von dieser Forschung, und erste Ergebnisse beschreiben wir in dieser Arbeit. Es geht darum, um ein System, das eigentlich aus Elektronen zusammengesetzt ist, aber dann die Kombination von einem starken magnetischen Feld mit diesen Elektronen kann neue Teilchen erzeugen, die nicht mehr nur den einfachen Charakter eines Elektrons haben, sondern eines viel komplizierteren Objektes. Und es gibt theoretische Voraussagen, die sagen gewisse Messungen voraus, und die können wir jetzt nachprüfen. Diese Veröffentlichung war eigentlich ein erster Schritt in diese Richtung, praktisch eine neue Art von Zustand in der Natur zu erforschen.
Eine neue Art von Zustand in der Natur?
Wie ein neues Material, könnte man sagen. Diese Zustände sind interessant, einerseits, weil sie eigentlich sich anders verhalten würden als fast alles, was wir kennen in der Natur. Andererseits gibt es vielleicht auch gewisse Anwendungen in Hinsicht auf einen Quantenrechner, die dieses Material interessant machen.
Was muss ich mir darunter vorstellen? Ganz banal gefragt, was ist ein Quantenrechner?
Ja, die Quantenphysik ist eine der größten Errungenschaften der Naturwissenschaft in den letzten 100 Jahren und wurde entwickelt anfangs 20. Jahrhundert und ist eigentlich die Theorie und die Theorie, die eigentlich unsere Natur eigentlich umfassend sehr gut erklären kann. Und erst vor kurzem, vielleicht vor 15, 20 Jahren, hat man realisiert, dass man mit dieser Theorie nicht nur die Natur erklären kann, sondern sie auch verwenden kann, um zu rechnen. Also man hat eigentlich das Feld von Informatik oder Computer Science verheiratet mit der Physik. Und die Idee hier ist eigentlich, die Quantenphysik, spezielle Eigenschaften, die mit der Quantenphysik möglich sind, auszunutzen, um zu rechnen. Und zwar nicht nur zu rechnen, sondern extrem effizient zu rechnen. Falls wirklich ein solcher Rechner gebaut werden könnte, dann könnte man damit Probleme lösen, für die man heute das Alter des Universums verwenden müsste, um eine Lösung zu finden. Aber mit so einem Quantenrechner könnte man dieses Problem in einigen Stunden oder Minuten lösen. Also es ist ein ungeheuerlich mächtiger Rechner, den man untersucht. Wir sind aber im Moment eigentlich eher an den Grundlagen, das Fundament zu bauen von so einem Rechner. Und ob diese wirklich dann in einer brauchbaren Art und Weise gebaut werden können, das ist noch eine offene Frage und wird sicher noch einige, viele Jahre dauern.
Gibt es etwas, das Sie einem Laien erklären können, was Sie unbedingt noch herausfinden möchten während Ihrer Lebensarbeitszeit? Was ist eine große Frage, die Dominik Zumbühl beantworten möchte?
Ja, es gibt natürlich viele Fragen, die sehr interessant sind, aber wir haben vorher schon vom Quantenrechner gesprochen und ein großes Problem, das wir im Moment untersuchen, ist die Kohärenz des Spins des Elektrons. Also es handelt sich hier um das magnetische Moment von einem einzelnen Elektron. Wie eine Kompassnadel kann das in eine gewisse Richtung zeigen. Und im Moment verliert diese Kompassnadel die Richtung, in die sie zeigt, relativ schnell. Und wir wissen heute, wie das geschieht, aber wir wissen heute noch nicht, wie man das vielleicht kontrollieren könnte und wie man diese kurze Zeit in eine sehr lange Zeit verwandeln könnte. Und das hat auch wieder hängt zusammen auch mit der Frage, kann man einen Quantenrechner bauen, zumindest in einem speziellen System. Und das ist eine Frage, diese Stabilität von der Quantenmechanik, diese Kompassnadel des Elektrons, diese zu untersuchen und besser zu verstehen und somit auch kontrollieren zu können und eine lange Kohärenzzeit, sagt man, im Labor erzeugen zu können, das ist sicher eine der größten Herausforderungen in unserem Labor in den nächsten Jahren.
Sie haben in Engelberg ein klassisches Internat besucht, mit Latein und Altgriechisch, wenn ich recht informiert bin. Etwas flapsig ausgedrückt, Latein und Altgriechisch sind Überbleibsel aus der Vergangenheit. Heute arbeiten Sie am Quantencomputer, das ist quasi ein Versprechen in die Zukunft. Gibt es da irgendwie einen unterirdischen Zusammenhang?
Ich denke schon, ich meine, das Altgriechisch war vielleicht eine Art Training für das Hirn, ja, wo man seine Muskeln ausbilden konnte. Und ich bereue es eigentlich nicht, das gemacht zu haben. Ich habe vielleicht am Anfang beim Studieren etwas mehr Mathe nachholen müssen oder ich habe vielleicht etwas mehr Zeit verwenden müssen, dann die Mathe-Vorlesungen zu verstehen. Aber ich denke, das war keine schlechte Investition, im Gegenteil.
Sie haben in Zürich studiert, Sie waren an den besten Universitäten der USA, jetzt sind Sie Professor in Basel. Warum aus der großen, weiten Welt dieser Rückzug quasi in die Provinz?
Man kann das vielleicht so als Rückzug sehen, aber ich sehe es eigentlich eher als einen Schritt vorwärts, weil in meinem Feld in der Physik, der kondensierten Materie, der Festkörperphysik, ist eigentlich Basel ein Name, den man kennt weltweit. Und für die Forschung, die ich hier experimentell betreibe, habe ich hier verschiedene Kollegen, die auch ähnliche Experimente machen. Da gibt es Synergien, zum Beispiel im Rheinraum oder auch von den Konzepten her, aber auch auf dem Bereich der Theorie, die sehr nahe zusammengeht mit den Experimenten, ist Basel eigentlich unter den führenden Orten für Festkörperphysik und auch Quantenrechner. Und ich bin eigentlich soweit sehr glücklich in Basel. Und es ist auch ein wirklich aktiver Ort, wo viele Sachen entstehen und ins Rollen gebracht werden.
Können wir mal kurz einen Blick in Ihr Labor werfen? Mhm.
Gerne, ja. Im Labor sind wir auch noch etwas am Umbauen, aber wir gehen jetzt in den Teil, der heute schon eigentlich, wo die Experimente im Moment gerade laufen. Jetzt gehen wir dann durch den Helium-Verflüssigungsraum hindurch. Das Helium ist, es braucht sehr viel Energie, das zu verflüssigen, und es kostet auf dem Markt ca. 15 bis 20 Franken pro Liter. Und deswegen haben wir unseren eigenen Verflüssiger hier im Haus, wo wir das Helium verflüssigen. Okay, das ist unser Kryolabor. Kryo heißt es, weil wir kryogenische Flüssigkeiten, eben flüssiges Helium oder flüssigen Stickstoff, für die Kühlung verwenden. Und Sie sehen hier eine relativ große Halle mit vielleicht 7, 8 Experimenten. Hier hat es verschiedene von diesen Kühlschränken, wo wir nahe runterkühlen, nahe zum absoluten Nullpunkt.
Wo steht die Maschine, mit der Sie an einzelnen Elektronen rumexperimentieren?
Das ist so ein Kühlschrank, der ist jetzt im Moment warm bei Zimmertemperatur, und wir sind daran, das Experiment eigentlich aufzubauen, und dann wird das runtergekühlt in diesen langen Kübeln, dann kommt das flüssige Helium rein und dann hat es diese Kontrollschränke, wo wir Pumpen und Ventile und so weiter haben, um den ganzen Kühlprozess zu kontrollieren.
Und wo steckt dann das Elektron drin?
Das Elektron steckt schlussendlich ganz unten am Ende in einer speziellen Schutzkanne, dass es geschützt ist vor thermischen Strahlung von wärmeren Temperaturen. Und dann hat es dort eine Art Socket, wo das Elektron, wo die Probe mit dem Halbleiter und den Nanostrukturen drauf auf einem Chipcarrier eingesteckt wird. Und dann können wir eigentlich unsere Experimente mit elektronischen Messungen durchführen.
Sie sind 33, sagen wir, in 20 Jahren bekommen Sie den Nobelpreis. Wofür möchten Sie ihn bekommen?
Also, ich weiß nicht, wie das ausschauen wird, aber ja, vielleicht für die Entdeckung, für die... das ist eine schwierige Frage. Also ich denke, wenn wir das Kohärenzproblem lösen und dadurch eigentlich wirklich neue Quantenphysik untersuchen können, das wäre vielleicht was. Oder wenn die Experimente erfolgreich sind, wo wir zu kälteren Temperaturen gehen und da vielleicht neue Physik entdecken, das ist auch eine Möglichkeit.
Nur mal so eine Verständnisfrage, wenn Sie sagen, dass man vielleicht eine ganz neue Physik entdeckt, wenn man noch näher an den absoluten Nullpunkt kommt, was meinen Sie damit? Was für eine neue Physik? Also sieht man dann Effekte der bekannten Physik besser, oder gibt es da wirklich einen qualitativen Sprung?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also man weiß das nicht, weil man es noch nicht gemacht hat. Ich denke, am wahrscheinlichsten wird es sein, dass man neue Aspekte der Quantenphysik untersuchen kann. Aber vielleicht, man weiß das nicht, gibt es auch dann Effekte, die man nicht im Framework von der Quantenphysik erklären kann. Und vielleicht braucht es eine neue Theorie. Und naja, wenn man nicht schaut, weiß man es auch nicht. Also deswegen machen wir auch die Experimente. Also das ist schwer zu sagen, ob es dann nur praktisch eine Vervollständigung eines schon ziemlich kompletten Bildes wird oder ob es dann irgendwie ein Teil eines Puzzles ist, dass man neu anfangen muss. Das wäre auch sehr interessant, ja.
Dominik Zumbühl. Besucht hat ihn Patrick Tschudin. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von Wissenschaft DRS2. Nächste Woche reisen wir nach Barcelona. Nicht um Ferien zu machen, sondern um Ihnen spannende Themen der europäischen Forschung vorzustellen. In Barcelona findet nämlich nächste Woche der größte interdisziplinäre europäische Wissenschaftskongress statt. Über 4000 Forscher und Forscherinnen diskutieren dort Relevantes, Brisantes und Interessantes. Bei uns hören Sie mehr dazu in einer Woche, zur gewohnten Sendezeit am Samstag um 12.40 Uhr auf DRS2 und in den Wiederholungen auf DRS4 News. Zu jeder Tag- und Nachtzeit können Sie uns im Internet hören, wo sich diese Sendung auch als Podcast beziehen lässt. Sie finden uns auf www.wissenschaft.drs.ch. Für die Themen der heutigen Sendung verantwortlich war Christian Heuss. Am Mikrofon begleitet hat sie Odette Frey.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.